Der Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 19. Januar. In dieser Woche kommt dieser Mann nach Europa, genauer gesagt nach Davos, zum Weltwirtschaftsforum.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
Donald Trump wird uns seine Sicht auf die Welt sicherlich erläutern. Der amerikanische Präsident werde seine America First Botschaft denen rüberbringen, die sie ja so dringend hören müssen, meldet man bei Fox News. Die Reporterin ist schon ganz aufgeregt.
President Trump set to crash the World Economic Forum in Davos next week, and he's bringing his America First message directly to the people who need to hear it most.
Trump erscheint am Mittwoch, doch es geht schon heute so richtig los in Davos. 4 Tage lang kommt in der kleinen Gemeinde in den Schweizer Alpen die Elite aus Politik und Wirtschaft zusammen. Trump rückt mit der größten amerikanischen Delegation aller Zeiten an, ist ja klar, der Mann denkt groß. Er und sein Team sind bereit, ihr Revier zu markieren. Einer, der aus meiner Sicht unbedingt auch nach Davos gehört in diesem Jahr, ist der neue Träger des Karlspreises, Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank und spätere Ministerpräsident von Italien. Er ist derzeit unser bester Mann in Europa. Nicht, weil er mächtig ist, das ist er nicht mehr, aber weil er unbequeme Wahrheiten ausspricht, die andere die ganze Zeit ignorieren. Zum Beispiel diese hier.
We have said many times that growth has been slowing down for a long time in Europe. But we've ignored it.
Unser Wachstum erlahmt in Europa. Und das wurde zu lange ignoriert. Das hat Draghi schon im September 2024 gesagt. Und jetzt am Wochenende wurde er also als Träger des Karlspreises verkündet. Das ist der Preis, der Menschen ehrt, die sich für die europäische Einigung einsetzen. Das Besondere diesmal ist, Draghi wird nicht für seine sicherlich auch großen Verdienste der Vergangenheit geehrt, sondern für das Kommende. Seine Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist die Blaupause der Politik, oder sollte sie zumindest sein. Hier ein Auszug aus einer Videobotschaft direkt nach der Verkündung jetzt am Wochenende.
First, we have to overcome our self-inflicted weaknesses. And we have to become stronger, stronger militarily, stronger economically and stronger politically.
Zumal wir ja von Gegnern umzingelt sind, wie er auch gleich hinzufügte.
This decision comes at a time when Europe had many enemies, perhaps not never as many as now, both internal and external enemies.
Draghis Analyse ist heute also relevanter denn je. Das Weltwirtschaftsforum könnte von dieser Analysefähigkeit sicherlich profitieren. Armin Laschet, Mitglied der Jury im Karlspreis.
Er ist Wissenschaftler und Manager gewesen. Er hat europäische Visionen entwickelt. Er war Präsident der Europäischen Zentralbank und Ministerpräsident Italiens. Aber vor allem ist sein Draghi-Report das, was im Moment die Staats- und Regierungschefs beschäftigt.
Wenn er es also nicht nach Davos schafft, der Mario Draghi, tja, dann gilt das Augenmerk mal wieder dem Donald Trump. Dann reden wir mal wieder nicht über Europa, sondern über Greenland.
We need Greenland. We need Greenland. Greenland.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Daniel Metzler ist ein Stern am deutschen Startup-Himmel. Der Gründer von ESA Aerospace plant, und zwar für diese Woche, den 2. Raketenstart seines Unternehmens. Alles dazu erzählt er uns gleich. Er ist derzeit in Norwegen.
Ja, so eine Trägerrakete hat Größenordnung bei uns 100.000 Bauteile. Der Flug ist tatsächlich das einzige Szenario, in dem man die gesamten Systeme zusammen wirklich testen kann.
Außerdem Anne Schwedt in New York analysiert die neuesten Strafzolldrohungen von Trump und wir gratulieren Dolly Parton zu ihrem 80. Geburtstag. Die Geschichte von ESA Aerospace ist eine, die gute Laune macht. Gerade wegen der vielen Hiobsbotschaften, die uns sonst aus unserem Lande erreichen. ESA Aerospace ist ein Startup aus München, das Raketen in den Weltraum schießt, um damit Deutschland und Europa den Zugang zum Weltraum zu ermöglichen. Naja, und es geht auch darum, Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken. Das ist die Vision. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, ist eines der wenigen Einhörner hierzulande, wird also mit über 1 Milliarde Euro mittlerweile von den Investoren bewertet. 450 Leute aus über 50 Nationen arbeiten dort. Im vergangenen Jahr dann, und das war der Meilenstein der bisherigen Unternehmensgeschichte, ein Flug der ersten Rakete in der Länge von 30 Sekunden. Trotzdem ein großer Erfolg, wie ich gelernt habe. Diese Woche soll der nächste Schritt folgen. Ein Raketenstart, diesmal mit Nutzlast. Und zwar wieder von Norwegen aus. Daniel Metzlers, der CEO der Firma, ist keine 35 Jahre alt. Und bei unserem MyWay, bei unserem Mittelstandsfestival, da hat er den Award als Pionier des Jahres gewonnen. Und heute Morgen erreichen wir ihn in Norwegen und wollen jetzt mal lernen, was dort genau in den Himmel geschossen werden soll. Einen schönen guten Morgen, Daniel Metzler. Aufregendes Leben, das Sie da führen als Chef einer Raketenfirma, jetzt gerade in Norwegen, im dortigen Weltraumbahnhof. Was genau ist das für ein Ort?
Ja, das ist sehr spannend hier. Wir haben über die letzten 2 Jahre einen Weltraumbahnhof, den ersten kontinentaleuropäischen Weltraumbahnhof hier in Nordnorwegen gebaut. Wir befinden uns schon über dem Arctic Circle, das heißt über dem Polarkreis. Und entsprechend haben wir auch schon fast schon 24 Stunden Dunkelheit am Tag. Und von hier aus starten unsere Trägerraketen ins Weltall.
Wie viele Menschen sind auf so einem Weltraumbahnhof? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wuselig oder sind das ganz wenige Experten?
Also auf dem Weltraumbahnhof selbst tatsächlich, da brauchen wir gar nicht so viele Leute. Wir haben zur Größenordnung 40, 50 Leute hier von unserem Team und auch mit unserem Partner Andorra Space. Ansonsten auf der Insel selber, auf der wir uns befinden, wohnen so ungefähr 4000 Menschen. So viele sind es dann auch nicht.
Sie sind ja Wiederholungstäter. Das ist der zweite große Start. Der erste hat 30 Sekunden gedauert, beziehungsweise die Rakete war 30 Sekunden in der Luft. Ich fand es wenig, habe aber lernen müssen, dass das ein Riesenerfolg in der Raumfahrt ist. Erklären Sie es nochmal. Warum sind diese 30 Sekunden beim ersten Mal schon so ein Erfolg gewesen?
Ja, vielleicht mal als erstes. So eine Rakete fliegt ja tatsächlich nicht lange. Die Aufgabe der Rakete ist es, von 0 auf ungefähr 28.000 km/h zu beschleunigen. Und wir machen das Ganze innerhalb von ungefähr 8 Minuten. Das heißt, so ein Raketenstart dauert tatsächlich nicht lange. Da gehören aber sehr, sehr viele Dinge dazu, dass so eine Rakete überhaupt mal starten kann. Sowohl auf der technischen Seite, da ist es dann tatsächlich Rocket Science, und auf der anderen Seite aber auch auf der regulatorischen Seite. Das heißt, darf man überhaupt starten? Da müssen Luftraum gesperrt werden, das Meer und die maritimen Areas müssen gesperrt werden. Man braucht entsprechend auch die Genehmigungen der Länder tatsächlich, denn auch ein Land wie Deutschland oder auch Norwegen haften tatsächlich für das, was wir tun. Und das gehört alles zusammen. Und das Ziel bei unserem ersten Start war tatsächlich nicht, das Launchpad in die Luft zu jagen. Und das haben wir erreicht, haben in dem Flug selber enorm viel gelernt und sind jetzt das Ganze dabei, das zweite Mal zu tun.
Und was ist der Unterschied diesmal? Was ist das Ziel dieser Mission, dieses Startes, der ja morgen, übermorgen, Mittwoch, irgendwann in dieser Woche, je nach Wetter, stattfindet?
Jetzt beim zweiten Start ist unser Ziel, Fortschritt zu machen. Wir wissen nicht, ob wir es schon tatsächlich bis in Orbit schaffen. Da sind noch einige Schritte vor uns. Wir müssen Stage Separation hinkriegen. Wir müssen die Oberstufe der Trägerrakete zünden und tatsächlich erfolgreich fliegen. Die Nutzlastverkleidung muss sich erfolgreich trennen. Also das sind schon noch einige Meilensteine vor uns, die wir noch nicht erreicht hatten mit dem ersten Flug. Und da versuchen wir jetzt natürlich, so weit wie es geht, zu kommen. Wir haben viel Arbeit seit dem ersten Start gemacht, der sich vor 10 Monaten auch hier abgespielt hat auf der Insel in Nordnorwegen. Und wollen jetzt gerne unsere Verbesserungen auf der Rakete testen und schauen mal, wie weit wir kommen.
Aber ab wann gilt das ein Erfolg?
Für uns ist ein Erfolg, solange wir wirklich einen signifikanten Fortschritt machen. Das heißt, wir lernen ja selbst tatsächlich unser System kennen. Ja, so eine Trägerrakete hat Größenordnung bei uns 100.000 Bauteile. bei anderen Unternehmen auch gerne mal in den Millionen Bauteilen. Und der Flug ist tatsächlich das einzige Szenario, in dem man die gesamten Systeme zusammen wirklich testen kann. Das heißt, für uns ist das ein Testflug, ein Qualifikationsflug, bei dem wir unsere Systeme qualifizieren wollen und beweisen wollen, dass sie tatsächlich funktionieren.
Wie lang ist das Ding und wie schwer?
Die Trägerrakete ist ungefähr 30 Meter lang, 2 Meter im Durchmesser, also so ganz klein sind sie nicht mehr.
Ja.
Und wiegt etwas mehr als 50 Tonnen beim Start der Trägerrakete.
Das ist schon was.
Das ist schon was.
Und hat eine Last dabei oder fliegt die Rakete nur für sich?
Wir hatten beim ersten Start noch keine Nutzlast mit dabei. Jetzt bei dem zweiten Start, der bevorsteht, haben wir das erste Mal 5 kleine Satelliten mit dabei, die eigentlich so in eine Damenhandtasche passen. Also tatsächlich Kleinsatelliten. Mhm. Und hauptsächlich von Universitäten, die Experimente mitführen. Die werden wir jetzt zum ersten Mal mitnehmen als Teil eines ESA-Programmes, das auch die deutsche Bundesregierung schon 2020 und 2021 mitfinanziert hat, was für uns damals schon ein sehr, sehr großer Erfolg war, dass dieses Programm ins Leben gerufen wurde.
Was kostet der Spaß da eigentlich?
Ja, also so ein Trägerraketenstart bei uns, da ist man so in der Größenordnung bei 15 Millionen Euro für den gesamten Start. Wenn man jetzt natürlich mehrere kleine Satelliten hat, dann wird das natürlich aufgeteilt, je nach Größe bzw. Masse des Satelliten.
Das Ziel von ESA Aerospace und dieser ganzen Unternehmung ist nachher ja nicht Starts einfach zu machen und damit die Dinger verglühen, sondern sie wollen ja was nach oben bringen in Orbit, diese Satelliten nach oben bringen. Das ist offenbar ja das Geschäft der Zukunft, richtig?
Ganz genau so ist es. Der Weltraummarkt entwickelt sich enorm. Wir wachsen mit guten zweistelligen Prozentzahlen als Industrie. Jetzt kommt natürlich auch der starke Fokus auf Verteidigungsfähigkeit. Und mal so als Beispiel: Wenn jetzt auf der anderen Seite der Erde eine interkontinentale ballistische Rakete auf Deutschland gefeuert wird, dann merken wir das leider erst, wenn es einschlägt. So, und das wäre jetzt natürlich schon schön, wenn wir das schon vorher merken würden. Und Satelliten können auch über solche Themen informieren und aufklären. Und auch da wiederum sind Weltraumfähigkeiten extrem kritisch, weil wir damit nicht nur eine extrem starke Wirtschaft aufbauen können, auch im Weltall, sondern eben auch verteidigungstechnisch ein sehr, sehr großes Asset haben. Und da sind wir technologisch zwar da, aber in der Größe, in der Industrialisierung noch nicht. Und bei ESA Aerospace geht es jetzt auch darum, dass wir genau diese Industrialisierung nach vorne treiben, dass wir möglichst viele Trägerraketen starten können, dass wir möglichst viele Satelliten noch ins Weltall bringen.
Aber es gibt doch schon Satelliten da oben. Ich kann gar nicht glauben, dass wir bislang blind sind und nicht sehen können, wann Russland oder andere finstere Mächte eine Rakete in Richtung Berlin oder Husum abschießen.
Ja, wenn man sich mal die Zahlen vergleicht, Deutschland hat im letzten Jahr 19 Satelliten gestartet. Die Amerikaner haben mehrere tausend Satelliten gestartet. Das heißt, wir sind dann schon mehrere Größenordnungen von den führenden Nationen weg. Und entsprechend haben wir natürlich auch nicht die Fähigkeiten, die in dem Fall auch die Großmächte, gerade USA und China, natürlich mit sich tragen. Und ich denke, dass Souveränität hier ein extrem wichtiges Element spielt. Denn am Ende des Tages wollen wir in unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit auch nicht nur von den anderen abhängig sein.
Und diese Satelliten sind vor allem militärisch oder auch fürs Wetter und für die Beobachtung der Felder und der Landwirtschaft. Was ist der Hauptnutzungszweck?
Das kann man tatsächlich gar nicht limitieren. Es gibt unendlich viele Nutzungen von Versicherungen über die Landwirtschaft, über autonomes Fahren, über mittlerweile auch tatsächlich Orbital Compute, also sprich Datencenter in Orbit, bis hin zu natürlich der Aufklärung zu Truppenbewegungen, was passiert gerade wo, die Abholzung des Amazonas. Also da gibt es tatsächlich keine Limitierung, wofür Satellitendaten eingesetzt werden können.
Denn es sind ja noch nicht so viele Nationen überhaupt im Weltraum aktiv. Wir haben über 180 Nationen. Wie viele davon sind da oben eigentlich?
Da oben sind mittlerweile einige, aber tatsächlich ist die größte Limitierung, wer kann überhaupt selbst nach oben kommen?
Ja.
Und das sind ja diejenigen, die sozusagen kontrollieren, wer den Weltraummarkt künftig dominiert. Und das sind tatsächlich ausschließlich 10 Staaten weltweit, die eine Startfähigkeit haben, sprich die eigene Trägerraketen haben, um ins Weltall zu kommen. Die USA macht das wirklich rein privatgetrieben. Alle anderen Länder finanzieren oder treiben sogar die gesamte Entwicklung rein staatlich.
Und wir sind eins von diesen 10. Deutschland.
Richtig. In dem Fall bringen wir mit ESA Aerospace sozusagen Deutschland als, ich sag mal, Einzelnation auf die Liste. Die Europäische Weltraumbehörde hat ja die Ariane-Raketen schon entwickelt, ist aber auch ein rein staatliches Programm. Und wir wollen jetzt hier mit dieser Aerospace den ersten rein privaten Fortschritt machen.
Perfekt. Vielen Dank, Daniel Metzler. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute bei dieser sehr aufregenden Mission.
Herzlichen Dank.
Das Auto war jahrzehntelang der große Stolz der deutschen Volkswirtschaft. Doch das Erfolgsmodell hat ein paar Kratzer bekommen. Die großen deutschen Hersteller, Porsche, Audi, Mercedes, BMW und natürlich Volkswagen, sie verlieren ihr Momentum. In einem der wichtigsten Märkte bricht der Umsatz ein, in China nämlich. Porsche hat im vergangenen Jahr ein Viertel weniger Autos im Reich der Mitte verkauft als noch im Jahr zuvor. Chinesische Anbieter im Gegenzug preschen auf unsere Märkte. Genau um diesen Wandel geht es in unserer neuen Podcast-Spezialreihe Zukunftsrennen. Frank Sieren ist Wirtschaftsjournalist, ist Buchautor und Dokumentarfilmer. Er lebt seit über drei Jahrzehnten in China und verfolgt aus nächster Nähe, wie schnell und vor allem auch wie konsequent sich dort eine leistungsfähige Autoindustrie entwickelt hat. Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsredakteurin Josie Müller analysiert er dieses Rennen um Marktanteile, um Kunden, um Technologie. Tja, und am Ende geht es bei diesem Rennen um die Zukunft der Autoindustrie. Wir hören jetzt einen Auszug aus der aktuellen Folge.
Mit Blick auf das, was in China aus den hochmodernen Produktionshallen rollt, sagt Frank Sieren:
Das sind heute Autos, die es mit allen deutschen Autos aufnehmen können. Die werden von den Autozeitschriften getestet, vom ADAC getestet und die spielen vorne mit. Also was Sicherheit betrifft und was Performance betrifft, stehen die in nichts mehr zurück. Sie sind halt nur noch nicht im europäischen Markt so etabliert, dass man das jetzt an jeder Ecke spüren kann. Das wird noch ein paar Jahre dauern. In der Fachwelt ist es Mainstream, aber in der allgemeinen Öffentlichkeit ist es wie so oft noch nicht so angekommen.
Zumal China ja nicht nur einfach eigene Autos baut, sondern sie auch autonom fahren lässt. Und das wie kein anderes Land der Welt. Europa spielt da noch so gut wie keine Rolle. Und selbst die USA hängen hinterher. Dort gibt es zwar immerhin schon einen Markt für Robotaxis, der vom US-Unternehmen Waymo angeführt wird, aber der ist vergleichsweise klein.
Also es gibt natürlich einige Unternehmen, die im autonomen Fahren unterwegs sind. Am weitesten ist Tesla, aber inzwischen haben die Chinesen die Amerikaner überholt. Und das bedeutet natürlich automatisch, weil diese Autos Daten generieren, dass sich die beiden Entwicklungsstände diametral auseinander bewegen. Denn je mehr Autos man auf der Straße hat, desto mehr Daten bekommt man und desto schneller entwickelt man die Technologie weiter. Und wenn man das mit Waymo vergleicht, dann muss man wissen, dass die Waymo-Fahrzeuge sind geofenced, nennt man das, also ortsgebunden sozusagen. Also die dürfen nur in einem bestimmten Bereich fahren. Und von den Waymos gibt es in Amerika etwa 2500 auf der Straße. Das ist ein Riesenunterschied zu der 1 Million von Huawei. Und dann gibt es natürlich von all den anderen Firmen auch noch mal mehrere Millionen, die da schon täglich auf der Straße unterwegs sind.
Den ganzen Podcast mit der faszinierenden Reise an die Anfänge des Rennens zwischen China und Deutschland, den finden Sie unter dem Link in den Shownotes. Und dort gibt es auch Frank Sierens neues Buch, Der Autoschock, über den Pioneer Shop. Versand kostenfrei. Es lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die neuen Strafzölle von Trump ein echtes Thema, die er ja unter anderem Deutschland angedroht hat. Anne Schwedt weiß, wie immer mehr. Und deshalb schalten wir jetzt zu ihr nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Donald Trump will 10% Strafzölle jenen Ländern aufbrummen, Anne, die sich gegen seinen Grönlandkauf aussprechen. Was bedeutet das eigentlich? Kommen diese 10% jetzt drauf auf die Zölle, die er uns schon vorher aufgebrummt hat? Wird alles noch teurer?
Ja, tatsächlich. Trump meint diese 10% als zusätzliche Strafzölle, also als Aufschlag auf das, was heute schon an Zöllen und Einfuhrabgaben gilt. Das heißt, noch zusätzlich zu den ohnehin schon erhöhten Zöllen, etwa auf Stahl, Aluminium oder bestimmte Industrieprodukte, also dass der Export in die USA nochmal spürbar teurer wird. Dieser Aufschlag soll ab dem 1. Februar gelten und könnte im Juni sogar auf 25% steigen, wenn es bis dahin keinen Deal über Grönland gibt. Für Unternehmen ist das gleich ein doppelter Schlag. Die Marge wird enger und die müssen entscheiden, ob sie die höheren Kosten selbst schlucken oder an die Kunden weitergeben. Beides ist nicht so toll. Entweder sinkt der Gewinn oder die Produkte werden in den USA weniger wettbewerbsfähig. Für Anleger steckt dahinter aber vor allem ein politisches Risiko. Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen angedroht, also Vergeltungszölle, was den Handelskonflikt wieder hochkochen lassen könnte. Das belastet typischerweise exportstarke Branchen wie Auto- und Maschinenbauer, während die Märkte insgesamt aber auch nervöser einfach reagieren, weil niemand so genau weiß, wie weit Trump diese Drohung tatsächlich treibt.
Wir behalten das im Auge, Anne. Vielen Dank. Aber sag uns, was in dieser Woche sonst noch wichtig wird für die Investoren.
Ja, da startet die Woche etwas ruhiger, weil die Börsen heute wegen eines Feiertags geschlossen bleiben. Dann rückt aber das Weltwirtschaftsforum in Davos in den Mittelpunkt. Da wird auch Donald Trump sprechen. Das wird spannend, gerade mit Blick auf den Grönlandstreit. Außerdem nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Unter anderem legen Netflix, Johnson & Johnson, Intel und Procter & Gamble ihre Zahlen vor. Parallel dazu kommen auch noch nach dem Regierungsstillstand noch nachgereichte Daten, nämlich zu Einkommen und Ausgaben der Amerikaner, die ja auch einfach zeigen, wie robust der private Konsum wirklich ist. Also insgesamt zwar verkürzte, aber echt spannende Woche, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Country-Legende Dolly Parton schon in jungen Jahren so meisterhaft Gitarre spielte und dann mit gerade einmal 10 Jahren ihr Fernsehdebüt feierte. Sie trat in einer lokalen Fernsehshow in Tennessee auf. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt überhaupt. Eine Entertainerin war geboren.
Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of.
Seit den 1970er Jahren gehört Dolly Parton zu den erfolgreichsten Sängerinnen und auch Songwriterinnen der Musikgeschichte. 25 Nummer 1 Hits hat sie geschrieben, zahlreiche weitere Country-Chartstürmer gelandet, darunter Coat of Many Colors, das 1971 ihren großen Durchbruch markierte.
Now I know we had no money, but I was rich as I could be in my coat of many colors my mama made for me, made just for me.
Dolly Parton wurde heute vor genau 80 Jahren in den Smoky Mountains in Tennessee geboren. Als viertes von 12 Kindern. In eine musikalische, aber ja auch sehr arme Familie. Coat of Many Colors ist ihr Liebeslied an diese Familie. Eine Ballade über eine Kindheit in sehr bescheidenen Verhältnissen, aber voller Wärme. Dolly Parton zog als junge Frau dann nach Nashville, wo sie zunächst als Songwriterin arbeitete, bis sie ihre Solokarriere startete. Und einen Hit nach dem anderen veröffentlichte, einer davon, I Will Always Love You. Der Song wurde ein Erfolg und Elvis Presley wollte ihn covern. Dolly Parton lehnte ab. Sie wollte die Rechte behalten. Fast 20 Jahre später dann aber erlaubte sie einer anderen Ausnahmekünstlerin, dieses Lied doch nochmal neu aufzunehmen. Whitney Houston. Dolly Parton ist mehr als Musikerin, sie ist auch eine Unternehmerin, unter anderem die Gründerin des Freizeitparks Dollywood, nahe ihres Geburtsortes in Tennessee. viele Einnahmen aus Musik und Achterbahn nutzt sie, um ihrer Community etwas zurückzugeben über die Dollywood Foundation. Daraus entstand später nämlich ein Leseprogramm, das Kindern von der Geburt bis zum Kindergarten jeden Monat ein kostenloses Buch schenkt. Heute werden so über 1 Million Bücher, und zwar pro Monat, verschickt in den USA und in andere englischsprachige Länder. Sie ist also, unsere Dolly Parton, eine echte Allrounderin. Eine Frau, die scheinbar alles kann, aber es nicht nur kann, sondern eben es auch tut. In meinen Augen nichts Geringeres als eine wirkliche Pionierin. Alles Gute zum 80. Geburtstag, liebe Dolly Parton. Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong? Sail away with me to another world. And we rely on children of ours. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.